Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Gesprächsrunde. Mein Name ist Lara, ich bin von der antisexistischen Aktion München, kurz ASAM. Und wir organisieren am 7. Januar 2021 zum zweiten Mal die Gedenkkundgebung vor dem ehemaligen Club Liverpool in der Münchner Schillerstraße. Auf diesen Club verübte am 7. Januar 1984, also vor 37 Jahren, fast 37 Jahren, die Gruppe Ludwig einen Brandanschlag. Mehrere Menschen wurden verletzt. Corinna Tartarotti, eine 20-jährige Angestellte des Clubs, erlag 3 Monate nach dem Anschlag ihren schweren Verletzungen. Wir wollen heute über die Anschlags- und Mordserie der Gruppe Ludwig sprechen und welche Kontinuitäten sich in Bezug auf rechten Terror bis heute erkennen lassen. Dafür haben wir einen Experten gewinnen können, worüber wir auch sehr, sehr happy sind. Ich sitze hier mit Robert Andreasch. Robert ist Journalist, Autor, Gewinner des Publizistikpreises der Stadt München und betreibt seit Jahrzehnten Recherche zu extremen Rechten mit Fokus auf Bayern. Er arbeitet zudem beim antifaschistischen Informations- und Dokumentationszentrum hier in München, besser bekannt und einfacher auszusprechen als AIDA-Archiv, und ist Teil von NSU-Watch, für die er jahrelang aus dem NSU-Prozess hier in München berichtete. Schön, dass du da bist, Robert, und vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Gerne.
Wir haben dich, Robert, um dieses Interview gebeten, weil du im positiven Sinne verantwortlich dafür bist, dass wir als ASAM überhaupt damit begonnen haben, uns mit diesem Anschlag auf den Club Liverpool zu beschäftigen. Erzähl doch mal, wie es dazu kam, wann, wo und wie hast du diesen Fall entdeckt? Wie war das damals? Kannst du das noch sagen?
Ich mache Recherchen zu extremen Rechten seit den 1990er Jahren und es hat wirklich viele Jahre gedauert, bis ich selber mal über diesen Anschlag gestolpert bin. Das war ja noch eine Zeit, als nicht entsprechende Wikipedia-Listen von Terrorattentaten oder Datenbanken existiert haben. Und die Gruppe Ludwig ist ab und zu mal erwähnt gewesen, aber nicht in einem explizit Hintergrund zu einer Zuordnung zu extremen Rechten, sondern eher so wie Phänomen gruseliger Serienmorde. Ich habe irgendwann mal im AIDA-Archiv Material bekommen, wo alte Zeitungsartikel zum Anschlag gesammelt waren. Und das war dann spätestens der Beginn, das immer mitzudenken, das immer mitzuerwähnen. Aber tatsächlich sind wir heute in einer Situation, wo sehr viele Fragen offen sind, die Quellenlage oft schwierig. Das ist wahrscheinlich die Mordserie, über die insgesamt noch am wenigsten aufgearbeitet ist überhaupt von Seiten der extremen Rechten. Da ist jetzt viel passiert, vor allem halt durch die Arbeit von Eike Sanders im letzten Jahr oder durch das Buch von Monika Zornetti schon vor 10 Jahren in der Erstauflage. Aber insgesamt würde ich sagen, die Quellenlage ist immer noch schwierig und dem entsprach natürlich auch, dass in München nie gedacht wurde und nie erinnert wurde, bis Antifaschistinnen begannen, ihre Demos durch die Schillerstraße zu legen, ganz gezielt, oder dann eben Gedenkveranstaltungen, wie von euch dann ins Spiel kamen.
Also sprich, es hat ein interessierter Mensch Artikel gesammelt und die dann irgendwann mal vorbeigebracht, was ja irgendwie auch spannend ist und schön ist, dass jemand anders sich da offenbar dafür interessiert.
Ja, es gibt natürlich einige Leute, die Recherchen zu extremen Rechten gemacht haben oder noch machen. Und wir freuen uns ja immer, wir sind ja ein Archiv, wir können nicht so viel selber recherchieren, sondern wir wollen die Erkenntnisse, die andere schon über die extreme Rechte haben, eben quasi auch gewissermaßen über die Generationen hinweg verfügbar.
Das ist halten. Schön. Sehr, sehr schön. Ich habe vorhin ja schon mal so kurz umrissen, aber was genau ist denn damals am 7. Januar 1984 hier in München passiert? Was wissen wir heute darüber und woher? Also ist die Zeitungsartikel erwähnt.
Also mindestens 2 Männer sind in die Schillerstraße gegangen und haben in dem Untergeschoss liegenden Club Liverpool Benzin ausgegossen und vom Eingang her angezündet. Nach dem, was mir bekannt ist, sind mindestens 8 Gäste dort schwer verletzt worden. Etwa 25 waren in dem in dem Lokal oder 30. Und eine Mitarbeiterin des Lokals, Corinna Tartarotti, ist schwer verletzt worden und mit schweren Brandverletzungen in der Klinik gelegen, an denen sie dann im April verstorben ist. Das ist quasi eines der vielen Opfer rechter Gewalt in München. Und es hat sich durch die Ermittlungen der italienischen Polizei später herausgestellt, dass es eine Tat in einer Serientat, also in einer Serie von Brandstiftungen und Morden von 1977 bis 1984 in Norditalien, aber eben dieser Anschlag in München. Und verantwortlich sind zwei Täter, Wolfgang Abel und Marco Furlan. Vielleicht noch weitere, aber die beiden auf jeden Fall schon mal. Und bei Hausdurchsuchungen, die italienische Polizei hat sich an die Münchner Polizei gewandt, bei Hausdurchsuchungen hat man auch wirklich beweiskräftiges Material gefunden. Ein zur Tat verwendeter Wecker, wo die Mutter des einen Tatverdächtigen dann sagte, ja, der gehörte meinem Sohn. Dann hatte man Durchdrücke, also auf Schreibblocks waren Vorlagen für die dann später in Schablonenschrift gemachten Bekennerschreiben zu finden, sodass die Zuordnung dieser Tat zu diesen beiden Tätern und der Gruppe relativ, also einfach klar war. Das ist bei ein paar anderen Taten in Europa nicht so, aber an dem Punkt ganz klar. Wir haben also einen Brandanschlag einer terroristisch aktiven Gruppe, die Serienmorde begangen hat. Also man muss einfach sagen, 77 bis 84, also fast 3 Jahrzehnte bevor der NSU Serienmorde begangen hat, begehen hier schon mal Neonazis Serienmorde. Und das Interessante ist, dass die von der sogenannten Gruppe Ludwig angegriffen wurden, auch Opfer waren, Betroffene waren, die jetzt schlechte Lobby haben oder gar keine Lobby. Und sehr viele der Taten sind einfach vergessen. Das gilt auch für die Anschläge in Italien, für fast alle, dass die in Vergessenheit geraten sind und eigentlich niemand dort, mit einer Ausnahme kaum jemand gedenkt. Und das gibt so eine gewisse Sicht auf die Gruppe Ludwig. So wie ich vorher schon sagte, bekannt war es mir eher aus einer Betrachtung von Serienmördern, also aus einer forensisch-psychiatrischen Sicht, da war mir die Gruppe schon bekannt. Der neonazistische Hintergrund wird gern ausgeblendet. Man tut so, sagt so, boah, das ist irgendwie faszinierend, das ist aber schon ganz schön gruselig, wie die beiden da also Serienkiller werden und ihre Brandanschläge begehen. Aber der extrem rechte Hintergrund, der ist in Vergessenheit, der wurde ausgeblendet. Sagen wir so, er wurde fast ausgeblendet. Es wurde eher gesagt, ja, dass es sogar politisch einschlägige Bekennerschreiben gibt, zeigt eher deren ja, freakigen, durchgeknallten Charakter.
Du hast jetzt gerade schon die anderen Morde erwähnt, die waren ja alle in Norditalien vornehmlich. Und auch die Opfer, die diesen Anschlägen ja, zum Opfer gefallen sind. Wenn wir die jetzt einmal durchgehen, dann zeichnet sich ja auch ein bestimmtes Bild. Deswegen wäre es, glaube ich, ganz gut, auch, dass wir die Namen nennen, denn die sind ja auch unbekannt, auch interessant, zum Beispiel von Corinna Tartarotti, die haben wir noch nicht mal ein Geburtsdatum. Also wir wissen nicht mal, wann sie geboren wurde, außer dass sie 1965 geboren wurde. Also über die Opfer ist auch in diesem Kontext wiederum relativ wenig bekannt. Wenn wir jetzt in den August 1977 nach Verona gehen, da hat sich ja der erste Mord ereignet.
Also den Ermittlungen zufolge ist das der Beginn. Es gibt einen Anschlag auf ein Ehepaar in einem Auto bei Verona und es stirbt der 33-jährige Ehemann Gerinio Spinelli. Das ist ein Brandanschlag aus antiziganistischem Motiv, mit dem die Mordserie den Ermittlungen zufolge beginnt. Und es kommt ein Jahr später zum nächsten der Gruppe zugeordneten Anschlag, als ein schwuler Kellner ebenfalls in seinem Auto in Padua ermordet wird. Diesmal nicht durch einen Brandanschlag, sondern durch Messerstiche. Und der dabei Ermordete heißt Luciano Stefanato und war 44 Jahre alt. Es gibt wieder im Abstand von einem Jahr ein Attentat in Venedig. ein 22-Jähriger, der als drogenabhängig gilt, wird auf offener Straße wieder mit Messern von mindestens zwei Männern ermordet. Das ist also auch eine Tat, die der sogenannten Gruppe Ludwig zugeordnet wird. Und wieder ein Jahr später, wieder im Dezember, jetzt sind wir schon im Jahr 1980, wird eine Sexarbeiterin angegriffen in Vicenza. Die wird mit Hammerschlägen ermordet. Sie heißt Alice Maria Beretta. Die Serie endet nicht. Im Mai 1981 wird Luca Martinotti ermordet. Er verbrennt, als er am Campen ist, der Jugendliche aus Palermo del Grappa. Der wird offensichtlich verwechselt von den Attentätern der Gruppe Ludwig mit einem Obdachlosen, den der Anschlag offensichtlich gegolten hat, aus einer obdachlosenfeindlichen Motivation. Und Luca Martinotti ist auch der einzige Betroffene, der teilweise in Italien erwähnt wird. Er wird mit Benzin übergossen von den Attentätern und angezündet. Das ist ein Anschlag auf mehrere Personen. Die anderen überleben aber den Anschlag wirklich knapp. Im Juli 1982 ermorden die Mitglieder der Gruppe Ludwig zwei Mönche, zwei ältere Mönche in Vicenza ebenfalls, indem sie mit Hämmern auf die einschlagen. Und das ist der erste Angriff auf Mönche, die quasi, ja, die werden von den Tätern nicht als rechtgläubig genug angesehen, als zu liberal. Und im Februar 1983 wird wieder ein Priester ermordet. Furchtbar, es wird ihm so ein Kruzifix in den Kopf eingehämmert. Und das soll angeblich eine Vergangenheit des sexuellen Missbrauchs beschuldigt gewesen sein. Dieser Täter, auch hier sind zwei Männer, die Zeugenbeschreibung passt auf Wolfgang Abel und Marco Furlan als Täter bekannt gewesen. Das ist quasi die Vorgeschichte, bevor es. Also direkte Morde gegen Personen, bevor es zu Anschlägen auf Gebäude kommt. Natürlich sind das auch mörderische Unternehmungen. Da sollen jetzt eine Vielzahl von Menschen sterben, also eine unbegrenzte Vielzahl von Menschen. Jetzt wird es quasi erweitert. Die einzelnen Mordattentate werden jetzt auf richtig gehende Massaker erweitert. Und im Mai 1983 wird ein Sexkino in Mailand in Brand gesetzt. Dabei sterben sechs Männer. Entweder sofort oder in den folgenden Tagen und ein Passant, der stirbt bei den Rettungsarbeiten und viele werden verletzt. Das sind übrigens drei Täter von den Zeuginnen und Zeugen des Geschehens beschrieben worden, was interessant ist, weil es ist nie eine dritte Person für Mitgliedschaft oder in der Gruppe Ludwig oder für dieses Attentat dann letztendlich ermittelt und belangt worden. Und das ist die Vorgeschichte vor dem 7. Januar 1984, wo es dann ebenfalls Brandstiftung in einem Gebäude eben in München zum Attentat der Gruppe Ludwig kommt. Das ist jetzt gar nicht so verwunderlich, dass von Norditalien auf München umgegangen wird, denn was die gelten zwar irgendwie immer als Italiener in der Literatur und in den Medien, aber natürlich ist Wolfgang Abel Münchner und beide sind in München und arbeitet hier als Mathematiker in einer großen Versicherung. Also war lange in der LMU. Also man braucht die nicht so nach Italien exterritorialisieren. Das ist schon eine München, also ein Personenduo oder Gruppe oder Netzwerk, was aus München zu den Anschlägen reist in Norditalien. Sehr oft gelten sie als Veroneser. Sie machen auch rund um Verona ihre Attentate, aber letztendlich sind sie jetzt, was 84 angeht, einfach von München aus unterwegs. Das ist eine hiesige Gruppe und es wird mir oft zu wenig darauf hingewiesen. Das ist schon hier auch, dass sich halt auch Fragen stellen zu ihrer Vernetzung hier, also zu ihrem Einfluss, nicht nur zum Einfluss und Vernetzung in die italienische Rechte, sondern ganz gezielt auch Einfluss und Vernetzung in die Münchner Rechte. Das ist ja eine völlig ungelöste Fragestellung.
Das ist ja auch eine Frage, die gerade in diesem NSU-Watch-Artikel, in dem längeren, der jetzt gerade veröffentlicht wurde, auch aufkommt, ist, woher wussten Sie, wo Ihre Opfer geschlafen haben? Woher wussten Sie, wo die Obdachlosen entsprechend übernachten und so weiter und so fort, wenn sie nicht dort ansässig waren? Von dem her ja spannender Ansatzpunkt für weitere Recherchen. Ich würde gerne auch so allgemein vielleicht auf die 70er, 80er, also auf die Zeit damals werfen. Was war das für eine Zeit mit dem Hintergrund rechter Terror in Norditalien, aber auch in Süddeutschland?
Also man muss ja für Italien und Deutschland sagen, das sind postfaschistische oder postnationalsozialistische Staaten zur damaligen Zeit, und das ist ganz deutlich. Da leben die Generationen, die den italienischen Faschismus geprägt haben oder durch ihn geprägt wurden, oder die, die den deutschen Nationalsozialismus verantwortet mitgetan haben oder durch ihn geprägt wurden, die leben ja noch, und das beeinflusst das postnarzisstische bzw. postfaschistische Klima. Also wir müssen diesen gesellschaftlichen Hintergrund im Kopf haben bei allem. Wenn wir nachher vielleicht auch über die Motivlage der Gruppe Ludwig reden. Und dann haben wir eine krasse rechte Organisierung, und das gilt für das Nachkriegsdeutschland, 70er und 80er Jahre, genauso wie für Norditalien. Und wir haben eine Zeit, in der es zu furchtbaren rechten Massakern kommt in Deutschland, rechte Terroranschläge von 1945 an, aber eben auch die weitere Radikalisierung der Naziszene in den 1970er Jahren und bis hin dann zum furchtbaren Attentat am Oktoberfest 1980 beispielsweise. Und dasselbe haben wir in Italien, dort in einer Konstellation der Zusammenarbeit der neofaschistischen Szene mit den italienischen Geheimdiensten, im Sinne von, dass sehr viele Attentate unter False Flag Gedanken begangen werden, die linken Gruppen in die Schuhe geschoben werden sollen, dass über eine Strategie der Spannung diskutiert wird und so weiter. Also das ist ein Zeitraum, in dem rechter Terror eh schon einen gewissen Höhepunkt darstellt, in Deutschland wie in Italien zur damaligen Zeit, und in der aber in gesellschaftliche Diskussion über genau diesen rechten Hintergrund, rechte gesellschaftlichen Einflüsse jetzt nicht so deutlich geführt werden. Also wo man jetzt schon versucht, eine gesellschaftliche Verantwortung für diese terroristische Entwicklung auch so ein bisschen an den Rand zu schieben. Und in dem Entpolitisierung natürlich total angesagt ist. In Italien klar, nicht nur Entpolitisierung, sondern will man die Attentate den Linken in die Schuhe schieben. In Deutschland Entpolitisierung in der Gestalt, dass man sagt, naja, das sind irgendwelche kranken Vögel am Rand der Gesellschaft, mit denen haben wir nichts zu tun, haben wir keine Verantwortung. Oder dass man sagt, das müssen persönliche, private Motive sein. Da kann eine Politik der Bundesrepublik quasi oder ein gesellschaftlicher Diskurs kein Einfluss gehabt haben. Also diese Vorannahmen, das ist so der Hintergrund von einer Zeit, 70er Jahre, wo in Deutschland auch eher über linke Militanz den gesellschaftlichen Diskurs bestimmt, aber wo halt rechter Terror auch kleingeredet wird. Das ist so, dass man die Mordserie auch lang nicht erkennt, dass man die Angegriffenen für verantwortlich hält. Also für die Attentate der Gruppe Ludwig sind 6 Leute mehrere Jahre lang fälschlicherweise im Gefängnis gesessen, weil die Polizei eine furchtbare Parallele zu dem, was später beim NSU-Desaster passiert ist, grundsätzlich die Angegriffenen und deren Umfeld für die Verantwortlichen an den Morden gehalten hat, aber nicht die rechte Szene. Das gilt auch für München. Die Münchner Polizei ist von einem Zuhälterkrieg im Bahnhofsviertel, wie es damals ausgeheißen hat, ausgegangen. Es gab da Auseinandersetzungen zur damaligen Zeit, das ist richtig, aber es wurde überhaupt nicht in Erwägung gezogen, dass die Münchner Rechte oder dass Neonazis für solche Anschläge verantwortlich sein können. Und das ist die italienische Polizei gewesen, die dann den entscheidenden Hinweis gegeben hat. Das war aber in München, gab es da keine Diskussionen über einen potenziell rechten Hintergrund. Was auch daran liegt, dass hier bis in den 1970er Jahre war ein rechter Terror oft gegen die Aufarbeitung des Nationalsozialismus, war gegen jüdisches Leben, gegen Jüdinnen und Juden in Deutschland gerichtet, ab 1980 dann auch mit rassistischer Motivation Anschläge, sehr viele antilinke Anschläge, dass es Anschläge mit sexistischer, patriarchaler, antifeministischer Komponente gab, gegen Frauen, aber auch gegen Minderheiten, gegen Schwule und Lesben, gegen Drogenuser, gegen Pfarrer aus der katholischen Kirche. Das hat man damals genauso wenig quasi ernst genommen als Folge einer rechten Ideologie, wie es heute noch ist. Das ist ja heute eher noch eine Ausnahme, wenn es überhaupt jemand thematisiert.
Du hast jetzt gerade diese Kontinuitäten schon angesprochen. Da gibt es ja, wie gesagt, auch mehrere, ne? Also einmal diese Ermittlungsarbeit, dass in dieses sogenannte Zuhälter-in-Milieu ermittelt wurde. Wir haben aber noch mehrere Kontinuitäten, also beispielsweise im Sinne zur Pathologisierung der Täter, aber auch in der Presseberichterstattung, wo relativ süffisant und eben mit so einer Sensationsgier auch berichtet wurde. Und diese Entpolitisierung, auf die ich dann gleich auch noch mal ein bisschen später so ein bisschen tiefer auch eingehen wollen würde, woran das liegt. Aber kannst du da noch so zwei, drei Sätze sagen, was da so an Kontinuitäten zu heute auch gezogen werden kann?
Das Problem ist so ein bisschen, man versucht so zu tun, als habe der Terror von Nazis nichts mit einem selber zu tun. Also man tut so, als sei das vermeintlich was ganz anderes, als man selber wolle. Das seien welche Randständige am Rand der Gesellschaft. Das habe mit einem selber und mit dem, was die Gesellschaft, was die sonstige rechte Szene, was man selber denkt, wenig zu tun. Das ist eine Lüge, denn es gibt in der damaligen Gesellschaft wie heute eine Menge Leute, die so einen Gedanken gut teilen. Dann gibt es Leute, die sind sich selber nicht bewusst, dass sie vielleicht projektiv oder so sowas dann doch eigentlich ganz gut finden. Und dann gibt es eine seltsame Faszination. Man muss sagen, es gibt eine seltsame Faszination von Menschen für Mord, Totschlag und Gewalt. Das wissen wir aus jeder True Crime Story. Das ist in dem Fall bitter, weil es führt nicht zu einer politischen Auseinandersetzung und sozialpsychologischen Auseinandersetzung über das, was die Täter, fast immer sind sie ja männlich, da motiviert, sondern eher auf so einen, ja, also einen gewissen Voyeurismus auf die Taten, auf die Täter und ihre Biografien, überhaupt nicht auf die Opfer, die kommen da nicht vor. Und dann ist es natürlich so, da die Gruppe Ludwig jetzt Menschen angegriffen hat, die jetzt auch kein gutes Standing gesellschaftlich hatten, entweder weil sie Minderheiten angehört hatten oder jetzt wie der Pfarrer, weil er gegen ihn wegen sexuellen Missbrauch ermittelt wurde, dann gab es da natürlich auch nicht den notwendigen Druck, so von wegen, was Ermittlungen angeht, was gesellschaftliche Auseinandersetzungen angeht. Und dann muss man halt schon sagen, so ähnlich wie bei rassistischen Anschlägen und Brandanschlägen auf Geflüchtetenunterkünften dann in den 1990er Jahren bis heute, ist es halt ein Thema, wo dann doch viele Leute so zumindest klammheimliche Zustimmung haben, offen eingestanden oder auch nicht, was die Leute jetzt nicht so empört, offensichtlich, sondern wo es einen gewissen Rückhalt gibt, dass solche Taten zumindest hingenommen werden, wenn vielleicht auch nicht aktiv applaudiert wird. Und jetzt kommt, und das ist so die eine Säule des Diskurses. Und jetzt ist natürlich so, aus den ganzen Diskussionen, von denen ich gerade angesprochen habe, ist die Gesellschaft noch feiner heraus, wenn sie sagt, naja, die Täter, die wollen gar nichts Politisches, die sind krank. Also wir bauen ein forensisch-psychiatrisches Komplex daraus und sagen, die konnten nicht anders und was sollen wir gegen sogenannte Verrückte tun? Die Auseinandersetzung in der deutschen Gesellschaft über die psychologischen oder manchmal vielleicht auch forensischen Anteile bei politisch motivierten Attentaten, die ist ja momentan erst am Beginn, aber wir haben jetzt hier den Zeitraum 1977 bis 1984 zu betrachten. Das ist natürlich alles nicht da zur damaligen Zeit und man kann sehr schnell sagen, oh, das sind irgendwelche Killer, die sind durchgeknallt. Und was da politisch ist, weil diese Gruppe schreibt, Bekenner schreiben, was da politisch ist, das brauchen wir gar nicht ernst nehmen. Das ist quasi wie eine Story, gehört zur Inszenierung. Aber ich würde halt sagen, wir haben ein Bekenner schreiben und wir müssen es natürlich ernst nehmen, der Analyse des Attentats. Das ist ja sogar eher interessant, dass sie nicht nur durch die Propaganda der Tat, indem wir eben sehen, wen sie angegriffen haben und wie furchtbar sie gegen die, mit welchen furchtbaren Mitteln sie die Leute umgebracht haben, sondern dass wir auch noch Schreiben dazu haben. Dass wir Schreiben haben, die sind etwas kryptisch, aber da sagen jetzt auch viele Leute, das zeigt doch, dass das nicht eine klassische extrem rechte Gruppe ist. Da muss man schon vielleicht ein bisschen reden, dass die extreme Rechte natürlich ein sehr heterogen, diverser Laden ist. Und gerade beispielsweise, dass da Elemente aus dem christlichen Fundamentalismus reinkommen oder bei der Gruppe besonders stark aus dem Bereich der rechten Esoterik, also vom Verwenden von Runen bis zu esoterischen Andeutungen über Menschenzeitalter oder sonst was. Und das ist natürlich vollkommen kompatibel mit einer extremen Rechten. Man kann es vielleicht bei der Gruppe Ludwig ganz einfach auf den Punkt bringen, die wollten eine gewisse Reinigung, gesellschaftliche Reinigung. Das ist dann quasi natürlich eine zutiefst extrem rechte Ideologie, dass man alles auf Linie bringen mag, dass man Störendes entfernen mag, dass man mit dem Schmutz, dem Unsicheren und dem Störenden nicht umgehen kann, außer es halt durch Umbringen, dass man, das ist eine zentralen Säulen in extrem rechten Denkens und Weltbild. Und jetzt, das haben wir noch gar nicht angesprochen, ist es halt so, dass schon, dass eben natürlich der Hass in der extremen Rechten auf Frauen oder auf sexuelle Minderheiten, also quasi eine frühe Form von dem, was sie heute noch als Hass auf Gender-Debatten oder Geschlechtergrenzenverflüssigung haben, da voll durchschlägt. Also das sind im Prinzip sexualitätsfeindliche Taten. Sehr oft, das sind da werden Leute zu Feinden erklärt, die quasi mit Sexualität zu tun haben, beispielsweise Sexarbeiterinnen oder eben, und da werden Menschen, die quasi im öffentlichen Bild alles durcheinander bringen und sie vermeintlich traditionelle Werte stören, also die beispielsweise einfach als Obdachlose in der Stadt leben oder die Drogen gebrauchen und sich nicht an der Härte und Reinheit der damaligen italienischen Faschos orientieren, die werden da angegriffen. Und das ist eben, das sehen viele Leute nicht, dass wir es hier zutiefst mit extrem rechter Ideologie zu tun haben.
Aber diese Paarung mit dem christlichen Fundamentalismus ist ja da schon auch, oder Rechtsesoterik hast du ja auch genannt, ist ja schon was Besonderes. Oder gibt es da andere vergleichbare Gruppen?
Also sie sprachen halt von so einer Art liturgischen Reinigung. Also es kommen solch gottesdienstlich christlichen Elemente da rein, aber ich glaube, das ist gar nicht ihr Hauptziel der Ideologie. Ganz im Gegenteil, für sie war die katholische Kirche wahrscheinlich eher verweichlicht und quasi abfällig, sondern sie wollen es härter. Sie sahen halt traditionelle Werte entwertet. Die haben sich halt schon am Julius Evola orientiert. Und da ist, wenn, ja, um es jetzt mal arg verkürzt zu sagen, wenn man da quasi philosophisch, wenn man da politisch was ändern will, in Anlehnung an Julius Evola, da muss man erstmal aufräumen. Also dann muss man erstmal das Schlechte der Gesellschaft, also Moderne wird dort vollkommen abgelehnt, da muss man erstmal, die kann man so nicht transformieren, da muss man hier erstmal aufräumen mit den Feinden. Das ist auch wirklich das Gefährliche der faschistischen Ideologie der damaligen Zeit. Und insofern würde ich sagen, wir wissen vieles nicht. Wir wissen vieles nicht über letztendlich an den Punkten. Wir kennen auch viele der Bekennerschreiben nicht, weil die Ermittlungsakten nicht so zugänglich sind. Um es nochmal en Detail auszuwerten, aber wenn man sich jetzt beispielsweise an das Bekennerschreiben zum Brandanschlag in München erinnert, da hieß es so, im Liverpool wird jetzt nicht mehr gefickt. Also da geht deutlich hervor, was die wollten. Also, das ist ein sexualitätsfeindlicher Anschlag. Die wollen da aufräumen im Bahnhofsviertel. Und das ist natürlich schon eine Ideologie, die wir quasi als Law-and-Order-Ideologie oder als, ja, als nicht abhaben können von Heterogenität, von Vielfalt, von Multikulturalität, ja, kennen bis zum heutigen Tag. Und insofern würde ich halt sagen, bei der Gruppe kommt einfach sehr, sehr viel zusammen. Da kann man
Zusammen.
fast schon sagen, intersektional zusammen bei dieser Gruppe, weil tatsächlich müssen wir uns auch jedes Mal noch über den frauenfeindlichen Charakter der Truppe unterhalten, über den wir natürlich nicht so viel wissen. Die meisten Umgebrachten sind jetzt Männer, die sie umgebracht haben, und sie haben beispielsweise Clubs und Diskos angegriffen als Zeichen, also quasi als Symbole der Moderne und der sexuellen Liberalität oder auch der musikalischen oder gendermäßigen Liberalität. Damit konnten sie nicht. Und was vielleicht viel mehr Also was man vielleicht auch betrachten muss, ist vielleicht nicht nur die, die sie angegriffen haben, sondern wie sie agiert haben, eben als strengster Männerbund. Das ist so eine Mischung, glaube ich, aus politischer Ideologie oder halt auch aus individualpsychologischen Sachen. Beide sind sehr streng erzogen worden, dürfen sich keine Schwäche leisten und sind also in ihrer Männlichkeit krass geprägt worden, so wie es halt in der extremen Rechten auch typisch ist. Und beide wollten natürlich auch nicht mit Frauen zusammenarbeiten. Also ist einfach ein faschistischer Männerbund gewesen, wie es so viele faschistische Männerbünde gab, von den Freikorps bis zu nationalsozialistischen Einsatzgruppen im Vernichtungskrieg des Zweiten Weltkriegs bis zu den meisten rechtsterroristischen Gruppen, die doch sehr männlich organisiert sind oder männlich dominiert. Da würde ich sagen, dadurch wird auch einiges deutlich, wie die drauf sind, obwohl wir so wenige Zeugnisse und so wenig Einblick haben. Die haben nie Auskunft gegeben
Die
über
haben
den
die ausgesagt.
Hintergrund. Also die haben ja zum Teil sogar auch Interviews gegeben oder im Fernsehen Sachen beantwortet, aber nie zum Hintergrund ihrer Attentate. Erste Prozess schon 87 gewesen. Ich kenne da nicht die Berichterstattung. Es ist in Italien irgendwie kein größeres Ding mehr gewesen nach einiger Zeit. Und da Ermittlungsakten nach Italien abgegeben wurden und beide Prozesse dort stattgefunden haben, ist es in Deutschland sofort in Vergessenheit geraten. Es ist wirklich eines der Hauptprobleme, dass hier kein Prozess mehr gab. Also das ist nicht berichtet worden. In Italien ist das Ganze nochmal Thema geworden, als die Täter aus dem Knast entlassen wurden. Das war so vor gut 12 Jahren. 11 Jahren zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Da hat es nochmal Berichterstattung gegeben, aber hier ist es ja, in Deutschland ist es in Vergessenheit geraten.
Wir haben in unserem Beitrag damals vor einem Jahr, den wir zur ersten Kundgebung damals veröffentlicht haben, gesagt, auch dass wir in unserer Analyse eben diesen antifeministischen Aspekt von Recht und Terror nicht trennen wollen. Wir haben uns dabei bezogen auf das Buch Frauenrechte, Frauenhass vom Autorinnenkollektiv Fein, also feministische Intervention. Und na, also so diese Parallelen sind ja durchaus auch da, wenn wir uns die heutigen Attentate in Halle, in Hanau und so weiter anschauen, wo dieses einerseits von den Attentätern dieses Untergangsszenario gezeichnet wird, also die Welt, wie sie jetzt ist, ist im Darniedergehen und dafür verantwortlich sind eben einerseits die Feministinnen, die Frauen, dann natürlich die Migrantinnen und hinter all dem, wie das der Attentäter von Halle sagte, steht der Jude. Da kommen also so dieser Dreiklang zusammen. Wie wichtig ist das, dass man das immer wieder betont? Also so aus unserer Perspektive ist es relativ häufig so, dass Rassismus und Antisemitismus gesetzt sind in den Analysen, während das Antifeminismus weniger ist. Hast du eine Erklärung, warum das so ist? Oder was man vor allem auch tun könnte, damit das jetzt noch stärker, dass mehr Menschen dazu arbeiten und wieder stärker auch in den Vordergrund rückt?
Also das war lange eine Leerstelle. Es war vielleicht manchmal auch nicht immer so deutlich wie jetzt beim Halle-Attentäter, der quasi im Video als allererstes über die Schuld des Feminismus spricht, oder beim Christchurch-Attentäter, der mit It's the birth rates überhaupt, also gleich mal betont, die Begründung für seinen Anschlag zu liefern meint. Aber oft war es doch eher unser Wegschauen oder es gibt da zwei Punkte. Also Rechtsterror ist ja eben an zwei Stellen quasi genau mit diesem Antifeminismus fast untrennbar verbunden wahrscheinlich. Das eine ist die politische Ideologie, dass es oft einfach attentatsbegründend ist. Also dass das ein wichtiger Teil des extrem rechten Weltbilds ist und deswegen auch in militante Kampagnen einfließt. Eben gerade weil eben ein Feminismus als politische Idee oder Ideologie eben halt hier auch umgesetzt wird, kämpferisch. Und gleichzeitig würde ich sagen, ein rechter Terror, das muss viel weitergehen, weil rechter Terror ist, also doch in den beobachtbaren Fällen, einfach per se eine Frage von Männlichkeit, also wie es in der extremen Rechten gesehen wird. Nämlich, dass man da als Krieger auftritt, dass man da bewaffnet auftritt, dass man da keine Gnade walten lässt und dass man sich da keine Schwäche erlaubt und dass man da einfach ultra brutal auftritt und dass man da den Gegner aus dem Weg räumt. Also das sind doch alles Kernbestandteile von Männlichkeit in extremen Rechten und Kernbestandteile eines extrem rechten Denkens. Unabhängig davon, ob der Anschlag dann auch noch einer antifeministischen Ideologie folgt. Und dann würde ich sagen, sehen wir es halt nicht nur als Kampf gegen Frauen an, sondern wenn wir es halt ein bisschen erweitern, um dass sie eindeutige Geschlechterzuordnungen haben wollen, dass sie heteronormatives Sexualverhalten haben wollen und so weiter, dann erweitert sich dieser Punkt. Es sind nicht jetzt nur gezielt Anschläge gegen Frauen gemacht oder so, wobei es die eben halt auch gegeben hat in der Geschichte des Rechtsterrors, gerade international von Incels und anderen. Sondern aber an dem Feld Sexualität, Demografie, Weiblichkeits- und Männlichkeitsvorstellungen und konsequenten Antifeminismus gibt es eben schon viele, also rechte Anschläge. Und ich finde, wir können auch das Hanau-Attentat nehmen. Der Hanau-Attentäter hat seine Mutter erschossen. Das ist zweifellos ein rassistisches Massaker gewesen und das kommt nicht von ungefähr in diesem rassistisch gefährdeten und dominierten Land. Aber er hat seine Mutter erschossen. Darüber wird mir auch von Antifaschistinnen und Antifaschisten zu wenig geredet. Also wir kennen,
Die Hintergründe nicht genau.
ja, wir kennen die Hintergründe nicht genau, aber man tut so, als sei das dann doch ein privater Grund gewesen.
Ja,
Also wir
genau.
machen
Das ist
selber ein bisschen an
ja.
der Entpolitisierung
Ja.
mit und sagen, na, die anderen Morde, die waren rassistische Morde, zweifellos. Dann besteht ja auch wirklich absolut kein Zweifel. Und der Mord an der Mutter, na ja, gut, das kann ein privates Motiv gewesen sein. Da ignorieren wir auch eben genau unsere Erkenntnisse, die wir jetzt ja doch seit Jahren sammeln, über genau diesen antifeministischen, sexistischen, patriarchalen Gehalt von rechten Terrors. A, eben im Töten und Kämpfen und B, eben auch ganz eindeutig einfach als auch als Kampagne. Und es kann auch sein, dass die Mutter des Attentäters, es kann sein, dass sie quasi aus persönlichem Grund ausgewählt wurde, dass sie sterben musste. Es kann aber sein, dass sie auch als Symbol steht, genau wie die anderen willkürlich Ausgewählten, dass sie als Symbol steht, dass auch Frauen dann glauben müssen, durch die rechten Attentäter also jetzt ermordet zu werden. Das kommt mir immer ein bisschen zu kurz. Wir wissen es nicht genau.
Ja, wir wissen es nicht
Aber
genau.
ich finde, in der Analyse muss das in Betracht ziehen, dass es hier eben, dass die Behauptung, das sei jetzt halt quasi ein persönlicher Grund, was es nicht besser macht, vor allem vor dem Hintergrund von unfassbar vielen Femiziden und männlicher Gewalt gegen Frauen generell in dieser Gesellschaft, aber so, dass man dann so sagt, naja, aber hier ist jetzt privat. So,
Ja,
das,
es passiert ja aber häufig,
genau.
dass eben genau dann, wenn es um Morde oder Attentate mit so einer Gender-Komponente, wird es ins Private geschoben. Also du hast von den Femiziden gesprochen oder von häuslicher Gewalt. Das geht uns dann nichts an. Da können wir ja nichts machen. So, und genau deswegen fand ich das jetzt auch nochmal wichtig, dass wir diesen Aspekt auf jeden Fall noch besprechen. Da könnten wir sicherlich nochmal ein komplettes Gespräch dazu machen. Ich würde jetzt als Abschluss vielleicht nochmal so den Aspekt reinbringen, dass der Mord jetzt 40 Jahre her ist, fast 40 Jahre her ist. Wie könnte es in deinen Augen weitergehen? Also, wir wissen einiges noch nicht. Ein paar Leerstellen haben wir jetzt schon angesprochen. Wo siehst du Potenzial für antifaschistische oder feministische Initiativen, da wirklich nochmal aktiv zu werden?
Also, wir müssen da noch mal an die Details dieser Mordserie ran. Ich finde, es müsste beispielsweise vielleicht auch noch mal Landtagsanfragen geben etc. Müssen da gucken, ist wirklich keine Ermittlungsakte mehr in Bayern oder so. Muss jetzt mal gucken, dass das mal ausgewertet wird, was noch vorhanden ist. Das ist eins der Themen. Das gilt sowohl für Italien als auch für Bayern. Finde, dass es lohnt sich, dass wir das nicht einfach so quasi historisieren, sondern dass wir sagen, das, was da passiert ist, das hat so viel mit dem aktuellen Rechtsterror zu tun, also quasi theoretisch abstrakt, aber auch ganz real. Da sind nur zwei ermittelt und verhaftet worden. Wir wissen aber überhaupt nicht, wer sonst noch beteiligt war und das ist halt 40 Jahre her. Potenzielle Mitwisser, Mitwisserinnen, Täter können ja noch leben. Also ich finde es unmöglich, dass da kein laufendes Ermittlungsverfahren gibt. Um quasi, es könnte ja Querverbindungen und Übergänge in rechtsterroristische Generationen nach der Gruppe Ludwig durchaus gegeben haben. Also es gab einen Prozess 1987 und dann vor dem Berufungsprozess sind die aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Dann auch, müsste man ja auch mal nochmal auf den Prüfstand stellen in Italien, wie es eigentlich zu dieser Entscheidung kommen konnte. Und einer der Täter ist einfach für Jahre in Griechenland, in Kreta, untergeschlüpft, bis er von Urlauberinnen und Urlaubern erkannt wurde und verhaftet werden konnte. Und die Frage ist, wer hat ihn dorthin gebracht? Wer hat ihn finanziert? Wie ist das alles gelaufen? Das sind eigentlich offene Fragen. Und das, dem, finde ich, muss man schon nochmal nachgehen, weil bis heute des Nichterkennens des, oder des Nicht-Wahrhaben-Wollens des Netzwerkcharakters und der Weitergabe von Wissen, Waffen, Geld, Strukturen und Personal über die rechtsterroristischen Generationen hinweg uns ständig Probleme und Tote beschert. Also, dass diese Kontinuität endlich mal zu durchbrechen, da finde ich es noch nicht zu lang her. Das ist bei der Gruppe Ludwig 40 Jahre her, aber wenn wir das ernst nehmen, was wir da analysiert haben aus den rechtsterroristischen Anschlägen in Deutschland und Italien und anderswo seit 1945, dann ist da noch viel, viel Arbeit zu tun. Für München jetzt oder so, für die größere Teile der antifaschistischen Bewegung oder auch die Stadtgesellschaft ist es vielleicht dann eher eine Frage der Erinnerungskultur und des Gedenkens. Also wie kann man an das Attentat erinnern, wie kann man dem der Opfer einer betroffenen Familie gerecht werden, wo wir eigentlich so wenig Erkenntnisse haben, wo es halt nicht richtig gelingt, dort Kontakte herzustellen oder das so schwierig ist. Also wie kann man Formen des Erinnerns finden, die jetzt auch nicht ritualisiert werden, sondern die quasi die unseren Diskussionen um diesen Anschlag, um rechten Terror, um Antifeminismus quasi ja, gerecht werden hat auch. Also wie für was findet man für eine Form des Wissen auch, um das Geschehen weiterzugeben? A, an Feministinnen und Antifaschistinnen, B, aber auch an größere Teile der Münchner Gesellschaft, die vielleicht immer noch nichts von diesem Geschehen wissen, obwohl es jetzt auch in der letzten Zeit ein bisschen Presseberichterstattung gegeben hat. Beispielsweise ist jetzt einiges an Fernsehberichterstattung zum Oktoberfestanschlag durchaus damit verbunden gewesen, zu sagen, da gab es auch noch ein paar andere Attentate in München rund um das Massaker von Gundolf Köhler.
Ja, also genau, so einmal diesen Lerneffekt, den man aus der Recherche rund um diese Taten und um die Gruppe Ludwig hat. Und ich glaube, da spreche ich eben auch für die Gruppe, für ASAM, dass es uns auch total wichtig ist, diese Öffentlichkeit herzustellen. Also dass dieses Attentat einerseits bekannter wird und dass andererseits ein Gedenken stattfindet, dass womöglich dann Hinterbliebene oder Betroffene von diesen Taten darauf aufmerksam werden und dann sich vielleicht melden. Also wenn ihr jemanden kennt, der jemanden kennt, ihr wisst schon, ihr könnt uns eine Mail schreiben, wir würden uns total freuen, damit es eben nicht ein Gedenken an den Betroffenen vorbei ist, was es im Moment zwangsweise ist, weil wir zu wenig wissen. Ja, wenn du jetzt nicht noch ein Schlusswort hast oder noch irgendwas loswerden wollen würdest, was wir noch nicht besprochen haben, was aber total wichtig wäre. Nein.
Nee, ihr könnt noch bei NSU Watch den ausführlichen Text nachlesen, der dem Ganzen viel detaillierter nachgeht, als wir das jetzt
Verlinken
hier
wir auf jeden
angesprochen
Fall.
haben. Und Ähnliches gibt es dort auch in einem aktuellen Podcast zu hören mit Eike Sanders. Und der Text von Eike Sanders und Thomas Porina ist schon auf der absoluten Höhe des Wissensstands zur Gruppe, zur Attentatsserie. Und es ist wirklich eine sehr, sehr verdienstvolle Leistung, das so nochmal einfach wirklich nochmal grundlegend auch analytisch aufgegriffen zu haben. Was da passiert ist, immer vor der Einschränkung, dass wir vieles auch nicht wissen. dass das quasi ein Beginn sein muss von Puzzlestücken. Aber das nochmal derart in den Blick genommen hat, ein bisschen abgeklopft, ein Interview mit Monica Zonetti beigefügt, sodass dass man schon sagen muss, das ist für alle, die mehr wissen wollen, sehr, sehr lesenswert.
Verlinken wir auf jeden Fall noch unter dem Gespräch hier. Gut, dann bleibt mir eigentlich nur noch, euch alle dazu aufzurufen, am 7. Januar 2021 um 18:30 Uhr in die Schillerstraße zu kommen und ja, zu der Gedenkkundgebung zu kommen. Wie gesagt, wir verlinken die weiteren Informationen und wenn ihr Fragen oder so noch dazu habt, meldet euch gerne. Danke fürs Zuhören.